Der gemeinsame Kandidat von SP und Grünen. Und auf Platz 3 landete Carina Brünker von der FDP. Der zweite Wahlgang ist auf den 10. August angesetzt. Der Bahnhofplatz von Locarno wird nicht neu gestaltet. Die Tessiner Stimmbevölkerung hat eine Vorlage knapp abgelehnt. Nur 102 Stimmen machten den Unterschied. Geplant war ein Projekt, das den Bahnhofplatz fußgänger- und wählerfreundlicher machen und den Busverkehr neu regeln wollte. Es hätte 16 Millionen Franken gekostet, 7 Millionen hätte der Kanton bezahlt. Das Tessiner Parlament hatte dazu Ja gesagt. Ein Referendumskomitee sammelte fast 10.000 Unterschriften dagegen und hat nun an der Urne gewonnen. Gegen das Projekt waren unter anderem Besitzerinnen und Besitzer von Läden und Restaurants rund um den Bahnhof. Im Berner Jura haben dieses Wochenende rund 2000 Personen ohne Genehmigung eine Rave-Party unter freiem Himmel gefeiert. Die Kantonspolizei Bern wollte die illegale Party beenden, brach den Einsatz aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ab, wie sie mitteilt. Zwei Polizistinnen seien verletzt worden, als sie versucht hätten, die Musikanlage zu beschlagnahmen. Sie seien mit Eisenstangen und Reizgas angegriffen worden. Ein deutsches Rettungsschiff mit 65 geretteten Migrantinnen und Migranten an Bord wollte in einem Hafen der Mittelmeerinsel Sizilien anlegen. Nach langem Ringen erteilten die italienischen Behörden in der Nacht die Genehmigung zur Einfahrt. Nun schreibt der Chef der Rettungsorganisation, dass dies doch nicht wie vereinbart geklappt habe. Die Küstenwache in Pozzallo habe nicht zugelassen, dass das Rettungsschiff in den Hafen einfahre. Die Besatzung müsse nun entscheiden, wer vulnerabel genug sei, um an ein italienisches Patrouillenboot übergeben zu werden. Alle anderen sollten weiter in einen anderen Hafen in Apulien gebracht werden. Nach Großbritannien. Dort werden die Fälle von sexueller Gewalt der sogenannten Grooming Gangs in den 1990er bis 2010er Jahren nun doch ein zweites Mal aufgerollt. Premierminister Keir Starmer sagte, die Regierung wolle eine neue Untersuchung anordnen. Zuvor hatte Starmer entsprechende Forderungen der Opposition monatelang zurückgewiesen. Bei den Grooming Gangs hatten die zum großen Teil pakistanischstämmigen Gangmitglieder systematisch Mädchen und Frauen in britischen Städten mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht oder zu Sex gezwungen. In der neuen Untersuchung geht es nicht um strafrechtliche Konsequenzen, denn Dutzende Täter wurden bereits verurteilt, sondern um politische Konsequenzen.
Zum Sport. In Küssnacht am Rigi ging heute Sonntag die Tour de Suisse der Frauen zu Ende. Es wurde die Triumphfahrt von Marlene Reusser. Sportredaktor Silvan Schweizer berichtet.
Die Schweizerin verteidigte ihre Führung im Gesamtklassement nicht nur, sie griff auf der Schlussetappe sogar an. Rund 10 Kilometer vor dem Ziel ließ Marlene Reusser ihre Widersacherin, die Niederländerin Demi Vollering, stehen und fuhr als große Siegerin in Küssnacht ein. Nach 2023 entschied die 33-Jährige die Landesrundfahrt zum zweiten Mal für sich. Für die Männer begann die Tour de Suisse erst heute und zwar auf demselben Rundkurs am Vierwaldstättersee. Die erste Etappe wurde dabei eine Beute des Franzosen Romain Grégoire. Bitter aus Schweizer Sicht mit Johann Jakobs und Stefan Bissecker schieden bereits zwei aus. Dazu ist Jan Christen nach Sturz angeschlagen. Angeschlagen ist auch die italienische Fußballnationalmannschaft. Nach dem verpatzten Auftakt in die WM-Qualifikation musste Nationaltrainer Luciano Spalletti gehen. Nun wurde sein Nachfolger bekannt. Es ist Gennaro Gattuso, als Spieler einst Weltmeister 2006 und zuletzt Trainer bei Hajduk Split in Kroatien.
Zurück zu Olivia Limacher von der Nachrichtenredaktion. Sie kennt die Wetteraussichten für die kommenden Stunden.
Morgen hat es im Norden zunächst viele Wolken, tagsüber wird es aber zunehmend sonniger bei Höchstwerten um 22 Grad. Im Tessin ist es morgen sonnig bei bis zu 30 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Schauplätzen. Washington DC, dort ließ Präsident Trump schweres Kriegsgerät auffahren und feierte die Armee und sich selber. Los Angeles, dort gingen gleichzeitig zehntausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen den Präsidenten und seine Ausschaffungspolitik. Kananaskis, dort treffen sich die G7, die 7 führenden westlichen Wirtschaftsmächte, zum Gipfeltreffen, ohne Aussicht auf zählbare Resultate. Und «Die Friedensinseln in Kriegszeiten», eine Reportage aus den Ålandinseln in der Ostsee, wo sich die Sicherheitslage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verschlechtert hat. Das ist das Thema der Sendung «International» dieses Wochenende im Radio und jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio. Noch kurz vor der ersten Angriffswelle Israels gegen Ziele im Iran warnte US-Präsident Trump, ein militärisches Vorgehen Israels würde seine diplomatischen Bemühungen für ein neues Atomabkommen mit dem Iran durchkreuzen. Trotzdem drückte Präsident Trump am Freitag dann seine Bewunderung aus über die militärischen Schläge Israels. Und er meinte, diese könnten den Iran nun dazu bringen, bei den Verhandlungen für ein Atomabkommen kompromissfreudiger zu sein. Unklar ist auch, wie viel Donald Trump im Vorfeld wusste von den israelischen Plänen, wie er diese unterstützte und ob er den Israelis grünes Licht dafür gab. Frage nun an USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Wie wird in den USA das bisherige Verhalten Trumps im Krieg zwischen Israel und Iran diskutiert?
Kontrovers, und zwar auch innerhalb der Republikanischen Partei. Das dürfte eben auch ein Grund sein, weshalb Trump mit seinen Aussagen quasi beide Lager zufriedenstellen will. Also die Hardliner, die die israelischen Angriffe befürworten, aber auch den beachtlichen Teil seiner MAGA-Basis, die wütend reagiert, da sie Trump vergeblich angefleht hatten, Israel zu stoppen. Offen ist, ob Trump es versucht hat und gescheitert ist, was wiederum den mangelnden Einfluss auf Netanyahu unterstreichen würde. Trump ist gewissermaßen in einem Dilemma und manche sprechen gar von der bis jetzt heikelsten Situation in seiner zweiten Amtszeit.
Laut Medienberichten versucht die israelische Führung seit Freitag die USA dazu zu bewegen, gemeinsam mit Israel gegen das iranische Atomprogramm vorzugehen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass US-Präsident Trump dies tatsächlich tut und militärisch eingreift?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Ein militärisches Eingreifen wäre wirklich der letzte Ausweg, den Trump unbedingt vermeiden will. Aber der Druck nimmt zu. Trumps erstes Ziel ist nun, Israel und Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Das hat er in den letzten Stunden auch in Großbuchstaben auf seinem Social-Media-Kanal geschrieben. Seine Wortwahl zeigt aber auch, wie ihm seine unangenehme Situation bewusst ist. Er schrieb, die USA könnten vermitteln zwischen Israel und dem Iran bei Friedensverhandlungen, merkt aber auch, dass dieser diplomatische Weg nicht einfach wird. Es würden zurzeit Telefongespräche und Treffen stattfinden, ohne zu präzisieren, zwischen wem, wie, wann und wo genau. Und es würde viel gemacht, er würde viel machen, nur merkten es manche nicht, schrieb er auch, aber das Volk, die Leute würden es dann schon merken. Also irgendein gewisses Unbehagen drückt er damit zwischen den Zeilen definitiv aus.
Wenn wir den Blick noch etwas ausweiten, Donald Trump will die US-Armee stark aufrüsten, aber gleichzeitig will er Kriege beenden und die USA aus Konflikten raushalten. Wie geht das zusammen?
Ja, Trumps Logik dahinter ist, durch eine starke Armee Gegner abzuschrecken und damit eben Kriege zu verhindern, aber auch, um damit Druck ausüben zu können auf diplomatischer Ebene bei Verhandlungen. Und dann soll ein Aufrüsten aber auch sicherstellen, dass, wenn es doch zu Konflikten kommt, die US-Armee schnell und effektiv agieren könnte. Trump will langwierige Einsätze verhindern, wie in Afghanistan oder im Irak.
Vielen Dank für diese Auskünfte. Das war Barbara Kolpi aus Washington DC. Ja, und dort machte US-Präsident Donald Trump gestern seinen Traum wahr und veranstaltete eine Militärparade. Dazu die Reportage von Barbara Kolpi.
Eine Rockband spielte zum Auftakt des 250. Geburtstags der Armee, der zugleich der 79. Geburtstag des Präsidenten war. Soldaten winkten fröhlich aus Militärfahrzeugen der Menschenmenge zu. Eine Menschenmenge, die deutlich kleiner ausfiel, als sich dies der Präsident wohl erhofft hatte. Die Organisatoren sprechen von 200.000 Schaulustigen, unabhängige Zahlen gibt es nicht. Viele kamen aus Neugier, so wie Ali aus einem Vorort von Washington. Er wolle dabei sein, wenn sich schon die seltene Möglichkeit biete, die neueste Technologie der starken US-Armee aus nächster Nähe zu sehen, sagt er.
Just to see the latest technology, the strong army of course of USA, once in every blue moon, it's okay, you know, that's all.
Der 41-Jährige, der einen Migrationshintergrund hat, kam auf seine Kosten. Mit Trumps Politik ist er aber nicht wirklich einverstanden. Anders dieses Ehepaar aus Chicago, Sie seien Patrioten und unterstützten die Armee. Deshalb hätten sie ihren ersten Besuch in der Hauptstadt bewusst für dieses Wochenende geplant.
Greek are patriotic and love the country and are here to support our military.
This is my first time ever to Washington DC, so we decided to come this weekend since they were having the parade.
Begeistert ist auch Jake. Er stammt aus dem Bundesstaat Arkansas und ist mit seinem Bruder und drei Kumpels auf einem Roadtrip, den sie extra so geplant hätten, um bei der Parade dabei zu sein. Das Militär habe in den letzten 250 Jahren so viel geleistet, weshalb er den Anlass passend und cool findet.
Our military has done so much work in the past 250 years. We always support our troops, so I think honestly it's a very fitting thing for us to do. So I think this is honestly a very cool event. I wouldn't miss it.
Stolz trägt Jake seine rote Baseballmütze mit Trumps Slogan Make America Great Again. Er stehe auch hinter dem Präsidenten, sagt er, und könne die Kritiker der Parade, die von hohen Kosten sprechen, nicht verstehen. Rund 45 Millionen Dollar sind es offiziell, ohne die Ausgaben für die Sicherheitsmaßnahmen. Das sei nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein bei all den Militärausgaben.
The cost of the parade? I mean, I think it's a drop in the bucket of water.
Rechnerisch hat Jake recht, da sind Ausgaben im kaum bezifferbaren Bereich von irgendwo bei 0,006% des Militärbudgets. Jake steht nach wie vor hinter seiner Wahl und der Politik von Trump, auch wenn er nicht ganz so überzeugt klingt und sagt, man werde es mit der Zeit sehen.
I think time is going to tell. There's some mixed opinions, but overall I think I made the right call. I love the guy, he's great to have.
Die Stimmung an der Parade war locker und auch friedlich. Wer die Panzer und andere Militärfahrzeuge, die Soldaten in historischen Uniformen, auf Pferden und in Kampfmontur bestaunen wollte, war durch meterhohe Absperrgitter von den Demonstrierenden gegen Trumps Parade abgetrennt. Mit Superlativen kann Donald Trump allerdings nicht auftrumpfen, denn es war ganz bestimmt nicht die größte, beste und spektakulärste Militärparade der Welt, wie er sie am liebsten gesehen hätte. Drohende Gewitter sorgten außerdem dafür, dass zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben mussten. Doch die Signalwirkung bleibt. Es war eine Machtdemonstration und Trump richtete sich mit drohenden Worten an jegliche Feinde. Ihre Niederlage werde gewiss und ihr Untergang endgültig sein, wenn sie das amerikanische Volk bedrohten, sagte er in seiner Rede.
If you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete.
Worte, die im aktuellen Kontext eine besondere Bedeutung haben. Trump stellte mit der Parade nicht nur das Militär in einer für die USA ungewohnten Art und Weise zur Schau, sondern er entsandte auch Militäreinheiten nach Los Angeles, um die eigene Bevölkerung einzuschüchtern.
Barbara Golpi aus der US-Hauptstadt Washington DC. Was sich gestern im Rest der USA abspielte, bildete einen starken Kontrast zur Militärparade. In einer koordinierten Aktion mit dem Slogan «No Kings, keine Könige» gingen Protestierende an rund 2000 Orten auf die Straße gegen Präsident Trump, dem sie vorwerfen, er sei ein autoritärer Herrscher. Die Organisatoren reden von Millionen von Protestierenden. Zehntausende demonstrierten auch in Los Angeles. Und dort hatte die Demonstration einen speziellen Fokus. Denn die zweitgrößte US-Stadt erlebt seit rund 10 Tagen Proteste und Ausschreitungen, ausgelöst durch Razzien der Bundesbehörden, mit denen papierlose Migranten aufgespürt und ausgeschafft werden sollen. Aus Los Angeles die Reportage von Andrea Christen.
Guten Morgen, Los Angeles, ruft eine Frau. Helikopter kreisen am wolkenlosen Himmel. Von der Treppe des eindrücklichen Rathauses beobachten Polizisten in Schutzausrüstung die Menge. Wir sind hier für unsere Brüder und Schwestern, für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen. Sie werden festgenommen und illegal zum Verschwinden gebracht. Zehntausende Menschen ziehen durch die Innenstadt mit Plakaten und Fahnen, US-amerikanischen und mexikanischen. Es ist ein lauter, farbiger Anti-Trump-Protest. ICE raus aus L.A., ruft die Menge. ICE, so heißt die US-Einwanderungspolizei, deren aggressive Razzien am 6. Juni die Proteste auslösten.
What our president is trying to do is really cast a wedge and cast fear.
Unser Präsident versucht, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben und Angst zu verbreiten, sagt eine Frau. Man wird je nach Ethnie beurteilt, egal ob man hier geboren wurde oder nicht. Wer nicht weiß ist, ist jetzt verdächtig. Sie unterrichte an einer Hochschule. Manche Schüler seien als Kleinkinder ins Land gebracht worden und seien Papierlose. Andere seien US-Bürger, weil sie hier geboren worden seien, ihre Eltern aber nicht. Ausgerechnet zur Zeit der Schulabschlussfeiern hätten die Razzien begonnen. Wir hatten deutlich weniger Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Bühne oder ihre Eltern und Verwandten mitzunehmen wagten. Das beobachten wir überall in Los Angeles. Die Angst, im Alltag der Migrationspolizei ins Netz zu gehen, gehe auch im San Fernando Valley im Norden von Los Angeles um, sagt Caroline Chavez. Die Tochter von Migranten ist US-Bürgerin, weil sie hier zur Welt kam. Ich höre von meinen Nachbarn, sie fürchteten sich, in den Supermarkt zu fahren. Viele wollen nicht alleine zur Arbeit gehen. Ich fahre deshalb Familienangehörige und Freunde in meiner Gemeinde herum, zum Einkaufen, zur Arbeit. Ich hole sie wieder ab. Es gibt sogar Mütter, die sich nicht mehr trauen, mit ihren Kindern nach draußen zu gehen. Donald Trump hat Massenausschaffungen versprochen von papierlosen Migrantinnen und Migranten, von denen Millionen in den USA leben. Vielfach haben sie Familien, zahlen Steuern und arbeiten. Diese Leute machen die Arbeit, die niemand sonst in diesem Land machen will, sagt Ruth, eine alte Frau. Es wird immer behauptet, sie würden uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Dann geht doch mal auf die Felder und pflückt Erdbeeren für einen Tag.
Go to the agricultural fields and pick my strawberries for a day.
L.A. wird von den Demokraten regiert und ist eine Art Zufluchtsstadt für Migranten. So kooperiert die lokale Polizei nur teilweise mit der Einwanderungspolizei. Die Razzien seien ein Affront, sagt eine Frau. Die Proteste, die sie auslösten, führten teils zu Zusammenstößen mit der Polizei. Es wurde geplündert, Autos wurden in Brand gesteckt. Eine nächtliche Ausgangssperre wurde in Kraft gesetzt. Präsident Trump schickte die Nationalgarde und Marineinfanteristen entgegen dem Wunsch des kalifornischen Gouverneurs.
This is LA. This is when you have a grandmother who's 80 years old and is walking with us, and when you have immigrants from all walk of life and people who were born here.
Das hier sei LA, stellt eine Frau klar. Wenn etwa eine 80-jährige Großmutter mitprotestiere und Migranten aus allen Lebensbereichen sowie Menschen, die hier geboren worden seien. Aber gegen Abend kommt es wieder zu wüsten Szenen. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Tränengas ein. All das spielt sich nur im Zentrum der riesigen Stadt ab. Aber die Bilder sind eindrücklich und aufgrund ähnlicher Szenen erklärte Präsident Trump, ganz Los Angeles drohe niederzubrennen und schickte Soldaten.
Im Ort Kananaskis in den kanadischen Rocky Mountains beginnt heute das jährliche Gipfeltreffen der G7, des informellen Zusammenschlusses der sieben großen demokratischen Wirtschaftsmächte. An großen Themen mangelt es derzeit nicht. Das militärische Vorgehen Israels gegen Iran und dessen Gegenschläge, der Gaza-Krieg, der Ukraine-Krieg oder der Handelsstreit, den US-Präsident Donald Trump losgetreten hat. Ohnehin ist Trump quasi der Elefant im Raum. Vor 7 Jahren sorgte er in seiner ersten Amtszeit für einen Eklat am G7-Gipfel, als er nachträglich seine Unterschrift unter der Schlusserklärung widerrief. Ich habe Fredrik Steiger, der den G7-Gipfel vor Ort verfolgt, gefragt, wie groß sind die Befürchtungen vor einem erneuten Eklat?
Ich glaube, man muss sagen, diese Befürchtung ist in diesen Stunden, also unmittelbar vor Gipfelbeginn hier am Ort des Treffens, das große Thema. Das mag angesichts eines so wichtigen Treffens mächtiger Staats- und Regierungschefs eher unprofessionell klingen, aber es ist halt eine Tatsache, dass sehr viel hier von der momentanen Laune und der Tagesform von US-Präsident Donald Trump abhängen wird. Die USA sind das wichtigste Mitglied der G7-Gruppe und deswegen fragen sich alle, wird Trump sich hier als Kapitän der G7 inszenieren wollen, entsprechend konstruktiv auftreten und einen erfolgreichen Gipfel anstreben, oder will er einmal mehr provozieren, drohen und letztlich das Format der G7 beschädigen, möglicherweise irreparabel. Zurzeit ist beides möglich und entsprechend alles offen.
Und wie haben sich diese Befürchtungen vor den Launen Trumps auf die Vorbereitungen des diesjährigen Gipfeltreffens ausgewirkt?
Indem es weit weniger Vorbereitungen gab als üblich. Normalerweise sind ja Hundertschaften von Diplomaten, Beamtinnen und Politikern in zahlreichen Hauptstädten mit den Vorbereitungen beschäftigt, ringen um Beschlüsse, mitunter um einzelne Sätze. Diesmal gab es zwar die üblichen vorbereitenden Ministertreffen, aber es liegt bisher noch sehr wenig Beschlussreifes auf dem Tisch. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die neue Trump-Regierung bei zentralen G7-Themen ganz andere Vorstellungen hat als die übrigen 6 Mitglieder des Clubs. Entsprechend hat Gastgeber Kanadas Premierminister Mark Carney pragmatisch entschieden, dass man gar keine große Abschlusserklärung anstrebt. So muss man dann am Ende kein Scheitern eingestehen, falls eben kein solches umfassendes Schlussdokument zustande kommt.
In den letzten Jahren war die G7 ja noch Vorreiter bei Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Freihandel oder humanitäre Hilfe. Was ist da noch zu erwarten?
Ausgesprochen wenig, und das wird auch jetzt schon von Nichtregierungsorganisationen kritisiert, also nichts ist zu erwarten zum Klimawandel, natürlich weil Trump von Klimaschutz nichts wissen will, auch nichts zu Entwicklung, zu Nachhaltigkeit, wohl auch zu humanitären Fragen, wo die US-Regierung die Mittel gestrichen hat, und nichts zum Freihandel oder zum Thema Gleichberechtigung Mann-Frau. Bisher waren das auf G7-Gipfeln immer sehr zentrale Themen. Die wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächte sahen sich da als Taktgeber, als Antreiber. Vieles, was auf G7-Gipfeln lanciert wurde, floss dann ein in UNO-Verhandlungen. Aber diesmal wird von den G7 zu all dem so gut wie nichts kommen. Es wird also ein wesentlicher Antrieb fehlen, um international bei diesen Themen voranzumachen.
Anstelle einer gemeinsamen Schlusserklärung soll es am Gipfeln nun nur Einzelbeschlüsse geben. Welche sind da in Vorbereitung?
Als Beispiel, die G7 werden irgendetwas sagen müssen zum israelisch-iranischen Krieg. Bloß was, das ist offen, vor allem auch, weil die USA und die übrigen Mitglieder da nicht ganz gleich ticken. Das ist ein Thema. Ein zweites wichtiges Thema, das vor allem den europäischen G7-Mitgliedern und Kanada wichtig ist, ist eine Bekräftigung der Verurteilung Russlands wegen seines Kriegs gegen die Ukraine. Gerade das Ukraine-Thema hat ja die G7 auf den jüngsten Gipfeln zusammengeschweißt, aber da hieß der US-Präsident eben noch Joe Biden. Jetzt ist es offen, ob Trump da mitziehen wird.
Die G7-Gipfel gibt es seit genau 50 Jahren, doch angesichts der großen Spannungen eben vor allem mit Donald Trump stellt sich schon die Frage, welche Zukunft hat das Format überhaupt noch?
Man könnte zumindest sagen, dass der 50. Geburtstag ein guter Anlass ist, um sich grundsätzliche Gedanken zu machen. Eine Feier ist übrigens nicht geplant, da keine Feierstimmung herrscht. Soll man etwa zurückkehren zu den Kaminfeuergesprächen ohne Protokoll, ohne Beschlüsse, ohne großen Berater, Diplomaten und Journalistenaufmarsch, wie seinerzeit im Schloss Rambouillet in Frankreich? Das Ziel wäre ja dann, offen sprechen miteinander, Vertrauen aufzubauen, Verständnis füreinander zu entwickeln. Allerdings funktioniert das primär, wenn es um persönliche Differenzen geht oder um konkrete sachliche Probleme. Aber beim Konflikt zwischen den USA und Europa geht es derzeit um sehr viel mehr, nämlich um tiefe ideologische Gräben. Die Trump-Regierung sieht die Welt, die Demokratie, die internationale Zusammenarbeit völlig anders als die übrigen Teilnehmer. Und ob da Kaminfeuergespräche helfen, um Brücken zu bauen, ist ungewiss.
Aus Kanada die Einschätzungen von Fredrik Steiger. Er ist unser Fachmann für internationale Diplomatie. Wir sind schon fast am Schluss der Sendung, doch bevor wir uns verabschieden, noch der Blick voraus auf zwei Themen der kommenden Echo-Woche. In der Schweiz soll es künftig nicht mehr möglich sein, Kinder aus dem Ausland zu adoptieren. So möchte es der Bundesrat, und nächste Woche debattiert der Nationalrat darüber. Hier im Echo der Zeit nehmen zwei Betroffene Stellung und erzählen ihre Geschichte. Ab nächstem Jahr darf Bulgarien den Euro einführen. Doch die Bevölkerung ist nicht begeistert davon. Es kam zu teils heftigen Protesten gegen den Währungswechsel. Ist die Angst der Menschen vor einem massiven Teuerungsschub gerechtfertigt? Und was hat Russland mit den Protesten zu tun? Das klären wir mit unseren Spezialisten. Das war das Echo der Zeit am Sonntag, dem 15. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hoffmann, für die Nachrichten Lukas Siegfried. Mein Name Matthias Kündig.
SRF 1.
Das Sonntagabend auf SRF 1 im Mikrofon. Für euch der Adrian Köpfer, gleich haben wir Hobby 7. Es ist halb sieben, gleich gibt es die Sendung international. Vorher noch schnell den Blick auf die Strasse.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.31 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Nord. Dann auf der A4 Richtung Zürich wegen eines Pannenfahrzeugs. 45 Minuten Zeitverlust zwischen Affoltern am Albis und Wetzwil. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Niederbipp. Dann vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 4 Kilometer Stau. 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt in Airolo ist gesperrt. Dann im Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Nuffenen und Splügen und zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Und zum Schluss noch in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans zwischen Landquart und Bad Ragaz. Sendung international heute mit einer Reportage aus dem skandinavischen Åland, von der sogenannten Friedensinsel, wo es trotz geopolitischer Spannungen in der Ostsee noch Frieden gibt.
All auxiliary passengers boarding the gates. We kindly ask all passengers to proceed to the gate and have the boarding card available. Have a pleasant voyage.
Der Hafen von Mariehamn, der Hauptstadt der Ålandinseln, wirkt wie ein Magnet.
Fast alle Passagierfähren, die jährlich Millionen von Menschen zwischen Finnland, dem Baltikum und Schweden befördern, legen hier an. Ein Grund für diese Anziehungskraft ist der internationale Status von Åland. Eine selbstverwaltete, demilitarisierte und zollfreie Inselregion zwischen Finnland und Schweden. Als Friedensinseln ohne Militär, mitten in der geopolitisch zunehmend umkämpften Ostsee, erlebt Åland aber auch, wie eine wachsende russische Schattenflotte für Unsicherheit sorgt.
Für några veckor sedan en 250 meters tanker tog kurs mot Ute. Sådana båtar har aldrig kört dit tidigare. Vad det liksom är för något.
Vor wenigen Wochen sei ihm plötzlich ein 250 Meter langes Tankschiff weit ab von der üblichen Seeroute entfernt begegnet, erzählt der Kapitän des Fährschiffes Viking Cinderella, Sebastian Henriksson. Ein Åländer, der wie viele Landsleute trotz den zunehmenden geopolitischen Spannungen viel Zuversicht verströmt. Åland, das seit bald 170 Jahren demilitarisiert ist und seit über einem Jahrhundert eine einzigartig starke, durch internationale Verträge garantierte Autonomie ausübt, versteht sich heute, so Regierungschefin Katrin Sjögren, nicht als historisches Kuriosum, sondern als Beispiel und Modell für andere.
Jag tycker att det är helt hårresande, det som händer globalt nu och alla gamla äldre män som...
Es sei völlig inakzeptabel, wie eine Reihe alter Männer heute Krieg führen und junge Menschen in den Tod schicken, sagt die Ministerpräsidentin der Ålandinseln. Es gebe auch einen anderen Weg. Åland sei der Beweis dafür, dass es auch friedliche und gewaltfreie Lösungen in komplexen Konfliktsituationen gebe, erklärt Katrin Sjögren. Diese Überzeugung hat aber einen Preis. So ist gemäß internationalem Recht ausgerechnet das russische Generalkonsulat in Mariaham für die Überwachung der Demilitarisierung zuständig. Ukraina! Die gleiche diplomatische Vertretung steht aber auch für das Putin-Regime, gegen welches tagtäglich immer um 5 Uhr nachmittags Åländerinnen und Åländer demonstrieren. Wie ist es Åland gelungen, als Friedensinseln zu bestehen? International. Ich heiße Bruno Kaufmann.
Hey, hey, woher alle Bahn? Leglerer Tom.
Sie tragen klingende Namen wie Grace, Symphony, Glory und Cinderella. Und sie gehören zu den größten Fährschiffen der Welt. Jeden Tag reisen zehntausende Menschen von West nach Ost und umgekehrt über die Ostsee mit diesen riesigen Schiffen. Pro Jahr sind es über 10 Millionen. Ich habe die MS Cinderella kurz nach 16 Uhr im Hafen von Stockholm bestiegen und bin nun während gut 5 Stunden unterwegs durch die weitläufigen Schären der schwedischen Hauptstadt. Ein Gebiet mit über 30.000 Inseln. An Bord der Fähre ist die Stimmung schon kurz nach der Abfahrt betont ausgelassen. Es wird gespielt, getanzt und getrunken. Viele Passagiere nutzen die Ostseefähren als Unterhaltungsprogramm, als Offshore-Abwechslung zum Alltag an Land. Ganz anders die Stimmung auf der Kommandobrücke im 11. Stock. Hier konzentriert sich Kapitän Sebastian Henriksson darauf, das fast 200 Meter lange und 32 Meter breite Schiff mit seinen 50.000 Bruttotonnen sicher an Klippen und Meerengen vorbeizulotsen.
Ich gillar nicht, wenn du loser. Das ist liksom das Beste. Dolle Sicht und sonst, das ist kein Problem.
Schlechte Sicht und Dunkelheit sind kein Problem. Aber starke Winde machen es manchmal schwierig, dieses Schiff mit 40.000 Pferdestärken auf Kurs zu halten. Dann muss ich alles manuell steuern.
Wie ein großer Teil seiner Besatzung auf der MS Cinderella kommt auch Kapitän Henriksson von den Ålandinseln, auf halbem Weg zwischen Schweden und Finnland. Er ist dort geboren und lebt bis heute auf den Inseln. Henriksson besucht in der Hauptstadt Mariehamn die Seefahrerschule, wie schon sein Vater, der ebenfalls Schiffskapitän wurde.
Mein Vater war auch Schulkapitän, war die selbe
Schule. An dieser Schule hatte ich einen Lehrer, der schon meinen Vater in Navigationstechnik unterrichtet hatte und somit zwei Generationen Kapitäne ausgebildet hat.
Er hat über zwei Generationen.
Auf dem Archipel in der Ostsee, zu dem über 6000 größere und fast 20.000 kleinere Inseln gerechnet werden, ist die See nie weit entfernt. Sebastian Henriksson begab sich schon als Fünfjähriger alleine mit einem Ruderboot aufs Meer hinaus.
Es ist schwieriger, ein Ruderboot zu lenken, als eine Riesenfähre wie die Cinderella.
Doch trotz seiner langen Erfahrung auf hoher See und modernster Technik spürt Kapitän Henriksson auch eine zunehmende Unruhe.
Hier auf dem Bildschirm sehen wir alle Schiffe, die durch die finnische Bucht in Richtung Russland verkehren oder von dort kommen. Viele dieser Tankschiffe sind in einem schlechten Zustand.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Verhängung westlicher Sanktionen gegen Russland sorgt eine sogenannte Schattenflotte dafür, dass weiterhin Öl und Gas auf den Weltmarkt kommt. Die oft unter chinesischer, liberianischer oder kamerunischer Flagge verkehrenden Schiffe werden immer wieder auch mit Sabotageaktionen gegen Installationen auf dem Ostseegrund in Verbindung gebracht.
Zu eigentlichen Zwischenfällen in den oländischen Gewässern ist es bisher nicht gekommen. Was wir manchmal feststellen, sind Störmanöver gegen das GPS-Netz.
Sagt der Kapitän der MS Cinderella auf dem Weg von Stockholm nach Mariehamn. Am wichtigsten für den Erfolg des Fährengeschäftes über die Ostsee ist aber das Heimatland von Kapitän Henriksson, Åland. Am 9. Juni feierten die gut 30.000 Åländerinnen und Åländer den 103. Jahrestag der Geburtsstunde der internationalen Verträge, welche Åland zu einer selbstverwalteten, neutralen und militärfreien Region gemacht haben, mit dem Singen ihrer Nationalhymne, dem Ålandlied. Kapitän Henriksson ist zuversichtlich, dass er nicht nur seinen Beruf behalten, sondern auch in Zukunft in Frieden leben kann. In Mariehamn steigen Passagiere um, die nur einige Stunden auf hoher See verbringen wollen, um noch am gleichen Tag oder am nächsten Morgen wieder in der Stadt anzukommen, wo sie losgefahren sind. Einige jedoch steigen hier aus und ein. Pro Tag verzeichnet die enge Hafeneinfahrt in Mariehamn bis zu einem Dutzend großer Passagierschiffe. Und das unabhängig von der Jahreszeit. Über einen überdachten Steg erreiche ich schon bald das Land und stehe mitten in einer nordischen Hauptstadt mit einem ungewöhnlichen Stadtplan. Nämlich einer Gitterstadt, bestehend aus rechteckig angeordneten Straßen und reichlich verzierten Holzbauten. Das hat damit zu tun, dass Åland bis 1917 zu Russland gehörte. Ein Russland, das im Falle Ålands jedoch schon im Jahre 1856 in eine permanente Demilitarisierung und Neutralisierung einwilligte und sich fortan auf zivile Beiträge konzentrierte, wie eben die Gründung der Stadt Mariehamn. Hier war es dann aber eine einheimische Architektin und Baumeisterin, die erste Frau in dieser Rolle in ganz Nordeuropa, Hilda Hongel, welche die meisten Häuser entwarf und baute, die bis heute zur hohen Lebensqualität und Kinderfreundlichkeit beitragen. Fast jedes Wohnhaus in der oländischen Hauptstadt hat einen großzügigen Umschwung, wo Kinder spielen und rumtoben können. In einem dieser schon fast ländlich anmutenden Stadtgärten treffen wir den 2 Jahre alten Åländer Philipp und seine Eltern Matthias und Jeanette.
Matthias Jörgensen.
Ich heiße Jeanette Finnars.
Matthias Jörgensen ist in Åland aufgewachsen und hat wie die meisten Menschen im Land mit der Seefahrt zu tun.
Jag har väl alltid varit mera på den här servicesidan av fartyg.
Traditionell machte man auf Åland lange vor allem als Reeder oder Seemann Karriere. In den letzten Jahren sind aber immer mehr Serviceunternehmen dazugekommen, so auch meines, das heute im Elektrobereich auf Schiffen in ganz Europa tätig ist.
Nicht untypisch ist auch Jeanette Finnars Lebensweg. Sie ist in Österbotten im teilweise schwedischsprachigen Nordwesten Finnlands aufgewachsen. Dort, wo auch die Musikgruppe Kai herkommt, die für Schweden mit ihrem Saunalied am diesjährigen ESC in Basel auftrat.
Ich hade gått i skola i Vasa då, ganska svårt. Så då tog jag väl så här enkla vägen, tänkte, men på Åland, där pratar man svenska och det finns mycket jobb och folk som har...
Im Unterschied zu meiner Heimatprovinz in Finnland sprechen hier in Åland alle Schwedisch. Und es gibt viele Jobs. Deshalb kam ich hierher für einen Sommer und bin geblieben.
Der Familie Jörgensen Finnars passt das Leben in Mariehamn und Åland sehr gut.
Das Leben hier ist für uns sehr angenehm. Wir leben in einer kleinen Stadt, in der es fast alles gibt, und trotzdem ist man sofort draußen in der Natur.
Fast alles hier ist zu Fuß oder mit dem Velo schnell erreichbar. Der Arbeitsplatz, der Kindergarten und der Lebensmittelladen. Und dazu kennen sich fast alle, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt.
Wohl fühlen sich in Åland Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen. Unter den gut 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es nach Angaben des Åländischen Statistischen Amtes Bürgerinnen und Bürger aus über 120 verschiedenen Staaten. Je gut 1% der Bevölkerung machen ukrainische Flüchtlinge, ebenso wie Nachkommen jener Handelsleute aus, die zur russischen Zeit nach Åland gekommen waren. Wie schon bei der Begegnung mit Seekapitän Henriksson ist auch beim Familienbesuch eine gewisse Sorge über die heutige Rolle Russlands auf der Insel zu spüren. Denn nur wenige hundert Meter vom Haus der Familie Jörgensen-Finnars entfernt liegt das russische Generalkonsulat.
Dieses Generalkonsulat hat die Aufgabe, die Demilitarisierung der Ålandinseln zu überwachen. Das ist auch angesichts der russischen Kriegspolitik etwas absurd.
Jeden Tag um Punkt 17 Uhr treffen sich vornehmlich ältere Åländerinnen und Åländer, um auf dem eigenhändig zu Ukraine-Platz umbenannten Kiesplatz direkt vor dem russischen Generalkonsulat gegen Putins Krieg in der Ukraine zu protestieren.
Ukraina! Ukraina! Ukraina!
Es ist die 1200. Ausgabe der Demonstration. Aufgeben wollen sie erst, sagt eine Teilnehmerin, wenn der russische Präsident in Den Haag dem Internationalen Gerichtshof vorgeführt worden sei. Bei aller Kritik am russischen Präsidenten ist aber auch den Demonstrantinnen und Demonstranten bewusst, dass das Konsulat eine für Åland wichtige Rolle wahrnimmt, welche mit dem völkerrechtlichen Status der Inselregion zu tun hat. Mosse Wallén, ein Nachbar des Konsulates und Antikriegsdemonstrant der ersten Stunde, treffe ich nach der Demo zu Hause bei sich. Er formuliert es so.
Wir hoffen, dass Russland die Aufgabe der Überwachung unserer Demilitarisierung wirklich ernst nimmt. Nur haben wir die Sorge, dass es gerade Russland sein könnte, das mit Militär hier intervenieren könnte.
Gerne hätte ich den russischen Generalkonsul in Åland, Alexander Rogov, direkt zur Rolle des Konsulates vor Ort befragt. Eine entsprechende Anfrage wurde schriftlich so beantwortet.
Ehrenwerter Korrespondent Herr Bruno Kaufmann, mit Bezug auf Ihre Anfrage für ein Interview teile ich Ihnen mit, dass ein solches nicht arrangiert werden kann. Hochachtungsvoll, Alexander Rogov.
Ålands besondere Stellung, die in einer ganzen Reihe völkerrechtlicher Verträge verankert ist, nimmt neben den Åländerinnen und Åländer selbst auch die Anrainerstaaten in die Pflicht. Da ist also Russland, das mit seinem Generalkonsulat die Demilitarisierung überwacht. Dann liegt es an Finnland, die Autonomie der Ålandinseln abzusichern. Und schließlich steht Schweden zu, ebenfalls mit einem Generalkonsulat in Mariehamn präsent, die starke schwedischsprachige Kultur der Inseln zu fördern. Der Architekt des Åland-Modells war ein Schweizer namens Felix Kalonder. Der erste Rätoromane im Schweizer Bundesrat und Bundespräsident schlug dem Völkerbund 1920 diese Lösung vor, womit ein drohender Krieg in der Ostsee zwischen Russland, Finnland und Schweden abgewendet werden konnte und Åland zu den Friedensinseln wurden, die sie heute noch sind. Das Åland-Modell ist seit über 100 Jahren in Kraft. Den Oländerinnen und Oländer ist es ein Anliegen, darüber zu informieren und dieses für andere nutzbar zu machen. Zu diesem Zweck wurde schon vor über 30 Jahren das Oländische Friedensinstitut gegründet. Es liegt gleich gegenüber vom russischen Generalkonsulat.
Ja, willkommen zu Ålands Fredsinstitut.
Laut Direktorin Susanne Simolin beschäftigt sich das Friedensinstitut mit den vier oländischen Kernkompetenzen.
Wir beschäftigen uns mit Friedens- und Konfliktfragen und konzentrieren uns dabei auf Autonomiemodelle, aber auch Wege zur Demilitarisierung und Neutralisierung weltweit.
Neutralisierung, som är de tre beståndsdelarna i Ålands status.
Dabei sieht sie das OLAP-Modell nicht als statische, sondern dynamische Lösung, welche sich den jeweils neuen Umständen anzupassen hat, ohne ihren Kern zu verlieren. So hat Åland im Zuge des finnischen Beitrittes zur EU und NATO seinen Status als demilitarisierte und neutrale Autonomie nicht nur absichern, sondern zusätzlich stärken können. Dies mit Hilfe von Protokollen, die Åland ein umfassendes Mitspracherecht einräumen. Ein Beispiel: Wenn die EU mit der Schweiz ein neues Rahmenabkommen aushandelt, muss dieses EU-seitig auch vom oländischen Parlament ratifiziert werden. Im Büro von Susanne Simolin am Sitz des Friedensinstitutes, in einem großen alten Holzhaus mit vielen Türmchen und Balkonen, hängt eine Weltkarte, auf denen eingezeichnet wird, wo das Institut mit seiner Expertise aktiv geworden ist.
Unsere Einsätze erfolgen stets in Zusammenarbeit mit der oländischen Regierung und dem finnischen Außenministerium. Das Åland-Modell war aber auch schon Gegenstand einer Diskussion in der UNO-Generalversammlung.
Konkret sind oländische Expertinnen und Experten schon in 25 Konfliktherden im Einsatz gestanden. Etwa in Kaschmir, Nordirland, den Falklandinseln, der Krim und Bergkarabach. In der Woche meines Besuches hat Direktorin Simolin eine Delegation aus dem moldawischen Gaukasien empfangen, wo ein mit Åland vergleichbarer Status zur Diskussion steht. Für die Åländerinnen und Åländer reicht es laut Susanne Simolin heute nicht mehr, einfach eine international rechtlich verankerte Demilitarisierung und Neutralität zu reklamieren. Als Teil der NATO geht es nun auch darum, einen Beitrag zur Sicherung der Demokratie zu erbringen.
In der NATO gibt es neben den militärischen auch zivile Aufgaben, die mit der Sicherheit einer Gesellschaft zu tun haben. Hier kann und muss sich Åland einbringen.
Hierzu ist die oländische Regierung gefordert. Seit über 20 Jahren stehen Frauen an der Spitze der Autonomiebehörde. Ich treffe die amtierende Regierungschefin Katrin Sjögren in ihrem hellen Büro mit Meersicht, das mitten im sogenannten Selbstverwaltungsbezirk von Mariehamn liegt. Am Vortag hatte Ålands höchste Politikerin am Gipfeltreffen der nordischen Staaten im finnischen Turku gemeinsam mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo die nordeuropäischen Amtskollegen und den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt. Und dabei die nicht militärischen Teile der internationalen Zusammenarbeit unterstrichen.
The Nordic cooperation is important from an Åland.
Die nordische Zusammenarbeit ist aus oländischer Sicht für die Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit zentral. Wir müssen auch aufpassen, nicht nur über das Militär zu reden, sondern auch den zivilen Elementen einer Gesamtverteidigung genug Gewicht zu verleihen.
Lange behandelte Finnland Åland mit einer gewissen Nonchalance. Immerhin musste das nordische Land nach seiner Unabhängigkeit dem Archipel eine weitgehende Autonomie zugestehen. Heute aber betrachtet Finnland angesichts der geopolitischen Spannungen und der Infragestellung des Völkerrechts durch Großmächte wie Russland Åland als Trumpf, sagt Katrin Sjögren.
Ja, das Gipfeltreffen in Turku war das erste Mal, dass ich gemeinsam mit dem finnischen Kollegen als Gastgeberin auftreten konnte. Auch die Präsidentschaft im Nordischen Rat bestritten wir gemeinsam mit Finnland.
Am nordischen Gipfel in Turku nahmen auch die Amtskollegen aus Grönland und den Färöerinseln teil. Beide Länder streben nach der staatlichen Unabhängigkeit. Eine Frage, die so, betont Katrin Sjögren, für Åland nicht mehr aktuell ist. Katrin Sjögren sieht sich und ihr Land in der Pflicht, nach 170 Jahren Frieden und 100 Jahren Autonomie, welche Åland wohlhabend und erfolgreich gemacht haben, die Stimme für die Stärkung der Demokratie und die Schwächung autokratischer Regime zu erheben.
Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sehe, wie alte Autokraten Kriege führen und ganze Generationen von jungen Menschen in den Tod schicken.
Trotzdem sieht auch Katrin Sjögren keinen Grund, auf eine Schließung des russischen Generalkonsulates in Åland hinzuwirken. Ein solcher Schritt würde, das hat auch eine Studie des finnischen Außenministeriums kürzlich betont, nur jemandem nützen, dem russischen Präsidenten. Stattdessen kann ein intaktes Åland-Modell, das viel politische Eigenständigkeit mit verbindlichen internationalen Bestimmungen verbindet, der Weltgemeinschaft weiterhelfen.
Wenn es um die Lösung schwieriger Minderheitenfragen und Autonomielösungen geht, sind wir ein gutes Beispiel für einen möglichen, sehr pragmatischen und demokratischen Weg.
Entscheidend für das Gelingen des Åland-Modells, das machen alle meine Gesprächspartner deutlich, ist die ständige Bereitschaft der Åländerinnen und Åländer selbst, sich einzubringen, die Stimme zu erheben und das Gespräch mit allen zu suchen, auch mit Russland. Zum 103. Geburtstag des im Völkerbund vereinbarten Autonomiestatuts gratulierten sich die Åländerinnen und Åländer im Rahmen der Feierlichkeiten am 9. Juni gegenseitig. Tatsächlich ist der selbstverwaltete Archipel in der heutigen Welt noch eines der wenigen verbleibenden Erfolgsgeschichten aus Zeiten, als sich die internationale Gemeinschaft am Ende von Kriegen zu neuen innovativen Lösungen zusammenraufen konnte. Gelingt es, dieses Modell auch durch die aktuellen geopolitisch sehr schwierigen Zeiten zu lotsen, dann bietet Åland auch in Zukunft viel globale Inspiration und Anschauungsunterricht. Auf der Fähre von Åland zurück nach Stockholm ist die Stimmung an diesem hellen Sommerabend ausgelassen. Diesmal sind es vor allem Passagiere aus Schweden, die sich mit dem jüngsten Schiff der åländischen Ostseeflotte, der MS Glory, durch den Schärengarten chauffieren lassen. Oben auf der Kommandobrücke steht an diesem Tag Kapitän Ulf Lindroos. In den Augen des in Finnland geborenen und aufgewachsenen Seemannes sind die Åländerinnen und Åländer die idealen Gastgeberinnen und Gastgeber für den fairen Verkehr.
Die Åländerinnen und Åländer verhalten sich sehr neutral gegenüber Schweden und Finnland. Da gibt es keine speziellen Vorlieben oder Vorbehalte. Wir haben auf der MS Glory viele åländische Mitarbeitende und bedienen die Kunden in allen möglichen Sprachen.
Åland, so wird gerade auch auf den Schiffsverbindungen zwischen den Inseln und dem umliegenden Festland deutlich, spielt heute eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Ostseeanrainern. Der politische, wirtschaftliche und militärische Sonderstatus, mit anderen Worten das Åland-Modell, bilde die Grundlage für diese Rolle, ist Kapitän Ulf Lindroos überzeugt.
Wir sind zufrieden mit dieser Situation. Der Status als demilitarisiertes Gebiet passt gut. Aber natürlich merken wir auch, dass der finnische und schwedische Beitritt zur NATO Veränderungen auf der Ostsee bewirkt. An vielen Stellen sehen wir jetzt Marineschiffe am Horizont.
Es geht um viel. 90% des finnischen Warenexportes und ein Großteil des Personenverkehrs zwischen Finnland und Europa werden heute auf dem Seeweg abgewickelt. Mit anderen Worten, Finnland und somit auch die EU und die NATO ist darauf angewiesen, dass Åland bleibt, was es ist. Eine stabile und friedliche Region mitten in der Ostsee. Und das mit einer Bevölkerung, bestehend aus vielen kompetenten Seeleuten, die auch bei steifer Brise zur hohen See gut schlafen können, wie es Ulf Lindroos beschreibt.
Ja, ich schlafe gut, weil ich viele sehr kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die wissen, was sie tun.
Sagt der Kapitän der MS Glory und bedankt sich für das Gespräch. Drei Stockwerke tiefer auf dem Restaurantdeck stimmt unterdessen der Troubadour ein letztes Lied vor der Einfahrt in den Stockholmer Hafen an. Zur großen Freude des Publikums. Auch wenn sich dieses wohl kaum bewusst ist, wie bedeutsam das Olamp-Modell auch für diese sorglosen Stunden auf hoher See eben waren.
I can hear your heartbeat. Es ist der Sonntagabend, nach der 7. gibt es die Sendung SRF Kids für euch. Jetzt ist es 7.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Manuela Burgermeister. Im Nahen Osten haben sich Israel und der Iran auch heute gegenseitig angegriffen. Am Nachmittag hat der Iran eine weitere Welle mit Raketen auf Israel abgefeuert. Vielerorts in Israel schrillten die Luftalarmsirenen. Über Einschläge oder Verletzte gibt es keine Informationen. Israel hat seinerseits Ziele im Iran angegriffen. Es gibt Berichte über Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Die Wasserversorgung sei in einigen Stadtteilen ausgefallen. Das israelische Militär meldet außerdem, weit im Osten des Landes sei ein iranisches Tankflugzeug auf einem Flughafen angegriffen worden. In den letzten Tagen sind in Israel gemäß offiziellen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Aus dem Iran gibt es keine vollständigen Informationen. Die Rede ist aber von über 100 Menschen, die bei israelischen Angriffen getötet worden seien. In den Niederlanden haben Zehntausende Menschen gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen demonstriert. Die Menschen versammelten sich in Den Haag und forderten die niederländische Regierung dazu auf, die militärische und diplomatische Unterstützung für Israel einzustellen sowie Sanktionen gegen Israel zu verhängen. Die Veranstalter sprachen von der größten Demonstration in den Niederlanden seit 20 Jahren. Niederländische Medien schätzen die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf mehr als 100.000. Zur Demonstration aufgerufen hatten verschiedene Hilfs- und Friedensorganisationen. Zu zwei Meldungen aus den Regionen. Zuerst in den Berner Jura. Dort sind zwei Polizistinnen und eine weitere Person verletzt worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben versucht, eine unbewusste